Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend.
Ich will nirgends sein. Weder dabei noch nicht dabei. Ich suche keine Gründe, mich zu hassen. Ich muss versuchen, mich zu lieben. Mich zu ertragen wenigstens. Es ohne weiteres auszuhalten mit mir.
Sagte Martin Walser über sich selbst. Heute ist er gestorben. Fängt Hollywood an zu bröckeln und wie präsentiert Ulrich Rasche bei den Salzburger Festspielen Lessings Nathan der Weise? Auch das Themen dieser Stunde. Im vergangenen Jahr hatte Martin Walser seinen Vorlass persönlich dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach übergeben, im Rollstuhl und vom Alter gezeichnet. Heute ist er mit 96 Jahren am Bodensee gestorben.
Ach, wer möchte nicht enthoben sein? Durch Lüfte gehen und Sümpfe und schnupfen ab und zu eine Portion Unsterblichkeit. Hätte der Tag die Farbe rot, wäre es mein Tag. Die Gräser singen im Chor, sobald ich erscheine, weil ich der Fürst der Freundlichkeit bin. Ein Feldherr bin ich auch. Zum Glück sind meine Truppen desertiert, sind Räuberbanden geworden auf eigene Rechnung. Ich gelte nicht viel, weil sich vor mir niemand fürchten muss und Angst, wohin ich komme, ein Fremdwort ist. Ich trinke den Tod aus jedem Glas und feiere den Augenblick lauter schweigend jeden Tag. Die Zeit habe ich eingesperrt in eine Streichholzschachtel. Der Raum dient, Kant zu strafen, mir als Klopapier. So herrscht Freiheit, wo ich wohne. Ich bin natürlich ein Stern.
Jörg Maggenau hat eine Biografie über den Schriftsteller geschrieben. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Radioreporter und DKP-Sympathisant, das waren nicht unbedingt Vorzeichen für den Büchnerpreis 1981 in der Bundesrepublik Deutschland. Andererseits, er gehörte zur Gruppe 47. Wie fing alles für ihn an?
Martin Walser hat, glaube ich, alle Amplituden abgeschritten und die Geschichte der Bundesrepublik von der Gründung an mitgeprägt. Er gehört ja auch zu der Generation 1927 geboren, die nach 1945 die Bühne frei hatte. Und deshalb hatte auch die Gruppe 47 diese Bedeutung, zu der er gehörte. Und der Surkamp Verlag, zu dem er auch zum inneren Kreis um Unseld gehörte. Walser war zunächst Germanistikstudent in Tübingen, hat auch beim Süddeutschen Rundfunk gearbeitet. Und der Rundfunk war ja auch noch in den 60er Jahren eine Institution, die gerade Schriftsteller immer auch durch Hörspiele und durch andere Aufträge alimentiert hat.
Mitte der 50er Jahre hatte Martin Walser seinen ersten Romanerfolg.
Ich kann gar nicht leben, ohne zu schreiben.
Was bedeutete das für die Haltung, aus der heraus er an die, ich glaube, 3 Dutzend Romane, wir reden jetzt gar nicht von den Schriften, Novellen, Gedichten, Essays, die er geschrieben hat. War das die Darstellung eben einer kleinen Welt?
Es ist eine kleine Welt, es ist die Bodenseewelt, aus der heraus er lebt und schreibt und denkt, aber darüber hinaus dann doch ein deutscher Autor ist. Schreiben war für ihn nicht einfach nur Bücher schreiben oder Aufträge erfüllen, sondern Schreiben war eine Lebensform. Das war wie Atmen. Papier ist wie die Haut einer schönen Frau, hat er auch mal geschrieben. Ich glaube im Roman Einhorn. Die Berührung, das Haptische, das tatsächlich auch mit der Hand schreiben, die über 40 Bände Tagebücher, die es von ihm gibt, sind ja so ein Stenogramm des eigenen Lebens Tag für Tag und eben auch des Empfindens. Und aus dem Empfinden heraus, das schriftlich notiert wird und das in Sprache transformiert wird, hat er gelebt und auch geschrieben. Und so entstehen seine Romane, die aus diesem Leben schöpfen und aus dem Leben heraus entstehen. Also das ist bei ihm gar nicht zu trennen, das Atmen, das Auf-der-Welt-Sein, das Schreiben. Und insofern ist er tatsächlich ein Schriftsteller und nicht nur ein Berufsautor, sondern einer, der mit dem Schreiben in der Sprache, durch die Sprache, ganz und gar durch und durch gelebt hat.
Und was war für ihn die Liebe, die er ja in unterschiedlichsten Facetten thematisiert hat?
Die Liebe war sein Motor, sein Antrieb. Nicht nur in seinen Romanen geht es unentwegt um Frauen und um die Liebe, sondern auch in seinem eigenen Leben. Also er war ein großer Liebender, bis hin auch zu dem Roman, ein liebender Mann. Der handelte zwar von Goethe, aber es ging dann doch da um die Liebe des alten Goethe zu einer sehr jungen Geliebten. Eine Erfahrung, die er auch selber viel gemacht hat in seinen alten Jahren. Und vor allem war er Basis von allen die Liebe zu seiner Frau Käthe, die immer an seiner Seite stand seit 1947, seit ihrer Heirat, die war auch eine Kraft in seinem Leben, die nicht nur die Kinder aufgezogen hat, sondern die neben ihm war, mit ihm war, die alles mitgetragen hat. Und ohne Käthe Walser wäre Martin Walser auch nicht der gewesen, der er dann ist. Also er brauchte auf der einen Seite die Ehefrau, andererseits die Geliebten. Und diese Spannung zwischen beiden Polen, das Zuhause-Sein, das Heimisch-Sein und das in die Welt aufbrechen, was sein Schreiben ausmacht, das zeichnet auch seine Liebe aus. Das gehört alles zusammen und lässt sich überhaupt nicht trennen.
Und in diese Erklärung, die Sie gerade gegeben haben, gehört ja noch rein, dass er, wie gesagt, 1927 geboren, den Zweiten Weltkrieg miterlebt, ein Pazifist, ein überaus politischer Mensch, aber eben auch ein sehr harmoniebedürftiger. Wie hat er dann ausgehalten, was es für Kritik gab an seiner Rede zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels in der Paulskirche 1998, als er sagte, Auschwitz eigne sich nicht als Moralkeule?
Kein ernstzunehmender Mensch leugnet Auschwitz. Wenn mir aber jeden Tag in den Medien diese Vergangenheit vorgehalten wird, merke ich, dass sich in mir etwas gegen die Dauerpräsentation unserer Schande wehrt.
Hat er daraus Konsequenzen gezogen?
Er hat ja Jahre später dann sich entschuldigt und gesagt, ich war blöde, dass ich so reagiert habe auf die Kritik. Es gibt ein dickes Buch, in dem alle Aufsätze von Walser zu Auschwitz gesammelt sind, die er im Laufe seines Lebens geschrieben hat, immer wieder sich neu damit auseinandergesetzt. Das ist die Wunde, die ihn auch ausmacht. Er ist ja ein urdeutscher Autor und als deutscher Autor mit der deutschen Geschichte und das heißt eben vor allem mit Auschwitz verbunden. Und er wurde das nicht los und diese Schuld trägt er mit sich herum und hat, glaube ich, darunter sehr, sehr viel mehr gelitten als die meisten anderen, denen das dann doch nach 50 Jahren herzlich egal war. Er wollte eben nicht, dass Auschwitz zu einem Lippenbekenntnis wird, sondern er hatte fast schon ein religiöses Bedürfnis von Reue, Schuld und Scham. Und auch da hängen wieder verschiedene Themengebiete zusammen. Und es ist alles ein bisschen komplizierter als die Schlagworte, die ihn da 10, 20 Jahre lang begleitet haben und unter denen er sehr gelitten hat, weil er ein harmoniebedürftiger Mensch ist, es aber geschafft hat, in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder das Schimpflichste auf sich zu ziehen. Er war ja Kommunist zu einer Zeit, als man das nicht sein sollte. Er war Nationalist in den 80er Jahren, weil er den Zustand der deutschen Teilung nicht als Endzustand der deutschen Geschichte akzeptieren wollte. Auch das hat man ihm übel genommen. Und er war dann eben sogar Antisemit. Und nach der Paulskirche kam ja dann vor allem der Skandal um den Roman Tod eines Kritikers, der an Reich Ranicki angelehnt war. Er stirbt gar nicht in diesem Roman, sondern man glaubt nur, er sei tot.
Vergangenes Jahr hat Martin Walser sein Vorlass dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach übergeben. Sie haben ihn noch in den letzten Wochen besucht. Wie haben Sie ihn da erlebt?
Das war in seinen ganzen Büchern, die immer schmaler wurden, immer poetischer wurden, immer mehr sich auf Sprache, auf Schönheit, auf Verwandlung der Wirklichkeit in etwas Schöneres besonnen haben, zu spüren, dass es auf ein Ende zugeht oder auf ein Jenseits dieser Welt und des Politischen, das ihn ein ganzes Leben lang so umgetrieben hat. Er war ja ein Intellektueller, aber vielleicht doch nicht wirklich, sondern eigentlich immer einer, der sich danach sehnte, all das hinter sich zu lassen und tatsächlich bei sich selbst zu landen. Tatsächlich habe ich ihn vor ein paar Wochen noch besucht, weil er gebeten hat noch um einen Besuch. Vielleicht hat er auch da gespürt, dass es aufs Ende zugeht. Wir kennen uns seit einigen Jahrzehnten. Und da war eigentlich deutlich zu sehen, dass er nicht mehr sehr lange zu leben haben würde. Und das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Dieser letzte Besuch, an dem er dann auf die Frage, ob ich noch mal kommen soll, sagte, ja wann denn? Morgen, bitte, morgen. Und es waren sehr, sehr nahe Momente da in diesen Stunden.
Literaturkritiker und Biograf Jörg Maggenau über Martin Walser, der heute mit 96 Jahren in Überlingen gestorben ist. Das hätte es seit dem 11. September 2001 nicht mehr gegeben, dass die Verleihung der wichtigsten amerikanischen Fernsehpreise ausfällt. Aber genau das meldet das US-Branchenblatt Variety. Der für den 18. September geplanten Verleihung habe der Streik in Hollywood einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zugeschaltet aus San Francisco ist Nils Dams. Welche Gründe hätte es die Show ohne einen neuen Termin zu verschieben?
Das würde daran liegen, dass wohl niemand eine Preisverleihung sehen will, bei der kaum jemand auf die Bühne kommt, um einen Preis abzuholen. Denn Autoren und Schauspieler sind eben noch im Streik. Die Verleihung war ursprünglich, Sie haben es gesagt, für Mitte September geplant und sollte dann immer noch gestreikt werden, was sehr wahrscheinlich ist. Dann würde die Verleihung ohne Stars auskommen müssen. Die meisten Preise gehen eben an Schauspielerinnen, an Schauspieler, Autorinnen und Autoren. Und die Streikregeln sagen klar, solange gestreikt wird, gibt's keine öffentlichen Auftritte. Dazu zählen eben auch Preisverleihungen oder auch die Moderationen. Die Gags für die Show werden auch von Autoren geschrieben. Also das wäre wohl eine sehr traurige Veranstaltung, wenn da auf einmal die eigenen Gags herhalten müssten, die vielleicht nicht so gut sind. Also das ergäbe schon Sinn, wenn die Verleihung verschoben würde. Dass die Emmys verschoben werden, das stehe laut Medienberichten auch schon fest. Firmen, die an der Preisverleihung beteiligt sind, die seien darüber schon informiert worden, wann es genau einen neuen Termin gibt. Und es gibt noch keine offizielle Bestätigung dafür, dass es verschoben wird. Aber wann es einen neuen Termin geben könnte, das steht eben noch nicht fest. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum es jetzt eben noch keine offizielle Verkündung gibt. Es könnte November werden, möglicherweise auch erst Januar.
Seit Mai streiken Drehbuchautoren und Schauspielerinnen und Schauspieler. Wie läuft dieser Streik eigentlich nach so vielen Monaten praktisch ab? Ist das immer noch die Vollpower oder geht einfach keiner mehr ans Telefon?
Doch, das ist schon alles sehr, sehr gut durchorganisiert und da stehen auch jeden Tag Menschen mit T-Shirts und Schildern in der Hand. Es gibt wirklich einen ganz konkreten Plan, wie der Streik abläuft und wann, wie, wo vor den großen Studios demonstriert wird, in Hollywood, aber auch in New York. Also es gibt ganz konkrete Uhrzeiten, montags bis donnerstags immer von 9 bis 14 Uhr, freitags nur von 9 bis 13 Uhr und diese Woche gibt es eine Ausnahme, zum Beispiel vor den Disney und Warner Brothers Studios in Los Angeles. Da wird diese Woche nur bis 12 Uhr mittags demonstriert, weil es da eine Hitzewarnung gibt. Also auch darauf wird geachtet. Auf den Gewerkschaftsseiten steht auch dann immer ganz konkret, wo die Parkplätze in der Nähe der Studios sind, wo öffentliche Toiletten sind und so weiter. Also sehr, sehr gut durchorganisiert. Das Interesse der Medien war natürlich am Anfang sehr viel größer. Das hat jetzt ein bisschen nachgelassen, denn es gibt jetzt sozusagen einen Streikalltag hier und niemand kann genau sagen, wie lange der Streik noch geht.
Namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler unterstützen den Streik. Das ist auch hier bei uns in Deutschland angekommen. Aber mir scheint, so eine geschlossene Front bis zu den A-Promis ist das nicht.
Ja, das ist so Ansichtssache. Also es steht jetzt vielleicht nicht jeden Tag George Clooney an der sogenannten Picket Line an den Studios, da wo eben demonstriert wird. Aber es gibt schon immer wieder Stars, die den Streik unterstützen, auch persönlich auftauchen. Colin Farrell war diese Woche zum Beispiel hier in Los Angeles in Kalifornien. Der war ja immerhin dieses Jahr als bester Schauspieler bei den Oscars nominiert, hat diese Woche mitdemonstriert mit Schild in der Hand und Gewerkschafts-T-Shirt. Jennifer Garner auch diese Woche. Die Stars von Barbie und Oppenheimer, Margot Robbie, Matt Damon oder Cillian Murphy unterstützen den Streik auch. Die stehen vielleicht auch nicht jeden Tag persönlich da, aber da gibt's Posts zum Beispiel in sozialen Medien. Also die Unterstützung, würde ich sagen, ist schon da. Bryan Cranston, Star aus der Serie Breaking Bad, war diese Woche in New York. Auch da wird demonstriert, in diesem Fall vor einem Disney-Gebäude. Und er hat sich direkt an Disney-Chef Bob Iger gewandt.
We ask you to hear us and beyond that to listen to us when we tell you we will not be having our jobs taken away and giving to robots.
Ja, also hört uns zu, wir werden uns unsere Jobs nicht von Robotern wegnehmen lassen und er spielt natürlich auf den großen Punkt künstliche Intelligenz an. Die Befürchtung ist, dass KI-Programme Autoren und Schauspielerleistungen mehr und mehr ersetzen könnte.
Was tut sich denn derzeit in den Tarifverhandlungen zwischen Drehbuchgilde, Schauspielergewerkschaft, Filmstudios und Streamingdiensten?
Es sieht jetzt nicht so aus, als gäbe es da eine schnelle Lösung. Es gibt aktuell gar keine Verhandlungen und die sind auch nicht bekannt, wann die nächsten stattfinden sollen. Also die Schauspielergewerkschaft, die SAG-AFTRA und die Gewerkschaft der Autoren sagen, sie seien bereit, aber solange die Studios nicht anrufen, werde nicht verhandelt. Die Studios sagen, wir müssen erst gar nicht anfangen, solange die Gewerkschaften darauf bestehen, dass deren Mitglieder stärker an Streaming-Einnahmen beteiligt werden. Das ist ja auch ein großer Punkt. Da wurde noch gar nicht über den Punkt KI gesprochen. Also da gibt es kaum Bewegung im Moment. Es hat sich jetzt diese Woche der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, als Schlichter ins Gespräch gebracht. Wenn es da bis Herbst keine Bewegung geben wird oder könnte, dann geht es mit ihm möglicherweise weiter. Also eine schnelle Lösung gibt es da nicht.
Die Filmfestspiele in Venedig bekommen im August den Streik zu spüren. Der Eröffnungsfilm von MGM ist zurückgezogen worden. Gibt es in den USA Szenarien, was der Streik im kommenden Jahr dann für die Kinos weltweit bedeuten könnte?
Man spürt es jetzt noch nicht wahnsinnig, dass es da große Probleme ausgenommen von den Late-Night-Shows eben gibt, weil natürlich große Kinofilme Monate, möglicherweise Jahre Vorlauf haben, Serien auch Monate im Voraus. Und das ist auch ein bisschen das Problem der Schauspielerinnen und Schauspieler. Es gibt jetzt sozusagen nicht sofort was zu spüren. Ist ja nicht so, dass ich auf einmal nichts mehr zu gucken habe. Ich habe vielleicht noch 20 Serien, die bei Netflix sind und die ich noch nicht gesehen habe. UPS hat jetzt möglicherweise auch, also die UPS, die Paketfahrer, haben gesagt, wir möchten möglicherweise auch streiken und die haben den Vorteil in Anführungsstrichen, dass die eben sofort die Auswirkungen spüren können oder die Auswirkungen würden sofort gespürt, da kommen keine Pakete mehr an, bis es Auswirkungen zu spüren gibt im Kino oder im Serienbereich, dauert es eben Monate, möglicherweise eben bis nächstes Jahr. Das ist so ein bisschen das Problem, was die Verhandlungsposition der Schauspielerinnen und Autoren nicht einfacher macht.
Über die Lage in Hollywood, Korrespondent Nils Dams.
Fazit.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs. Und deshalb ist jetzt in der letzten Folge unserer Reihe Wolfgang Behrens zugeschaltet. Er ist Dramaturg am Staatstheater Wiesbaden. Schönen guten Abend.
Ja, hallo.
Welche Aufgaben umfasst der Beruf des Dramaturgen? Es sind da nicht wenige.
Ja, das ist wahr und die meisten wissen es wohl wirklich nicht, denn man wird ununterbrochen gefragt, was ein Dramaturg macht. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Hauptaufgabe des Dramaturgen ist zu beantworten, was ein Dramaturg macht. Ich habe allerdings mal eine sehr witzige Geschichte erlebt. Und zwar habe ich einen Versandkatalog eines Herrenausstatters durchgeblättert und da stand plötzlich ein unter der Überschrift ein Anzug im Angebot, der nannte sich Dramaturgenanzug.
Aha.
Und dann wurde tatsächlich in diesem Text erläutert, was ein Dramaturg macht. Das fand ich sehr originell. Es stand dann da, der Dramaturg spielt nicht, er singt nicht, er ist nicht der Autor. Das ist natürlich eine Beschreibung ex negativo, aber gut, immerhin schon mal etwas. Und dann kam, er ist Vermittler des Texts und Anwalt der Inszenierung. Er begleitet die Proben aus erster Reihe, kontrolliert, ob die Regie verständlich und konsequent und das Spiel unmissverständlich ist. Und er sorgt dafür, dass das Publikum mit Hintergrundinformationen versorgt wird.
Trauen Sie dieser Definition des Katalogs?
Ich fand sie tatsächlich gar nicht so schlecht. Sie umfasst, glaube ich, nicht alles.
Was kommt dazu?
Denn das ist wirklich insgesamt sehr vielfältig, was wir Dramaturginnen und Dramaturgen machen. Und wir am Haus in Wiesbaden, wir haben für uns das immer so ein bisschen unterschieden in die große Dramaturgie und in die kleine Dramaturgie. Die große Dramaturgie hängt damit zusammen, dass wir auch in der Leitung des Theaters tätig sind und damit auch für die Programmierung des Spielplans mitverantwortlich. Also das entscheidet ja nicht eine Intendantin oder ein Intendant komplett alleine, sondern er hat natürlich Berater um sich und das sind wir Dramaturgen. Wir suchen also die Stücke aus oder mit aus, muss man immer sagen. Wir schlagen Regisseurinnen und Regisseure vor. Wir sind bei der Auswahl der Schauspielerinnen und Schauspieler mit beteiligt und wir sind auch dann bei der Besetzung der Stücke mit den Schauspielerinnen und Schauspielern federführend dabei.
Sind Sie dann auch irgendwie Mediator im Fall des Falles?
Das sind wir auch. Das gehört aber interessanterweise fast eher zur kleinen Dramaturgie oder die Produktionsdramaturgie. wenn man nämlich dann ein Stück tatsächlich betreut. Also das ist ja jetzt erstmal alles, was im Hintergrund geschieht, bevor überhaupt eine Spielzeit begonnen hat. Das geschieht teilweise 2 Jahre, teilweise 1 Jahr vorher. Beziehungsweise das Ensemble zusammenzustellen, ist natürlich eine dauernde Aufgabe. Und wenn wir dann aber in die Produktionsdramaturgie reingehen und uns für eine Produktion verantwortlich fühlen, dann beraten wir den Regisseur oder die Regisseurin. Wir machen mit denen die Fassungen oder machen sie auch alleine. Oder manchmal macht der Regisseur sie auch komplett alleine, weil er das nicht möchte, dass ein Dramaturg damit macht. Das ist sozusagen immer eine Frage des Gesprächs. Wir kritisieren nicht die Aufführung, sondern die Proben, also das, was auf den Proben entsteht, und tauschen uns darüber mit den Regisseurinnen und Regisseuren aus. Und in diesem Prozess kann man tatsächlich dann auch zum Mediator werden, wenn irgendetwas knirscht, etwas schief geht in der Atmosphäre zwischen wem auch immer. Das kann auch im Team zwischen den Bühnenbildnerinnen oder Kostümbildnern sein. Da kann man dann als Mediator einspringen.
Also im Katalog hat gefehlt, dass ein Dramaturg ein guter Menschenkenner sein muss.
Ist zumindest nicht so schlecht, wenn er es ist. Wobei es ist natürlich immer schwer, sich selbst zuzuschreiben, ein guter Menschenkenner zu sein.
Nehmen Sie meine Worte. Ja,
ich glaube, das behauptet ja ein jeder von sich. Aber ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn man ein gewisses diplomatisches Geschick auch mitbringt.
Was machen Sie am liebsten in Ihrem Beruf?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Also ich komme ja vom Schreiben her. Ich war, bevor ich Dramaturg wurde, ein Kritiker. Das heißt, ich schreibe auch tatsächlich bis heute noch sehr gerne die Texte für die Programmhefte, die Texte für die Spielzeithefte oder für unser theatereigenes Magazin. Aber eigentlich ist es natürlich doch noch spannender, weil lebendiger, auf den Proben zu sein und zu sehen, wie die Schauspielerinnen und Schauspieler das mit den Regisseuren entwickeln. Das ist schon was unglaublich Tolles in diesem kreativen, wie heißt das nochmal, Maschinenraum des Theaters, Maschinenraum der Kunst, da dabei zu sein.
Was ist denn für Sie dann die undankbarste Aufgabe als Dramaturg?
Die undankbarste Aufgabe? Na gut, ja.
Seien Sie
also
ehrlich.
Man muss teilweise sehr viel lesen, was eigentlich was Schönes ist, aber man liest dann manchmal auch vielleicht Stücke, die man nicht so mag. Auch ein bisschen undankbar ist es, wir sind natürlich auch die Zulieferer für das Marketing, weil das Marketing von uns inhaltliche Texte braucht. Und je kürzer diese Texte werden, desto weniger kann man ja eigentlich sagen. Und dann sollen die auch noch einen werbenden Effekt haben. Und das zu schreiben ist manchmal sehr mühsam, weil man dann bei sich selbst beobachtet, dass man vielleicht im schlimmsten Fall in so einen Marketing-Sprech reinkommt, was man unter allen Umständen vermeiden möchte. Das ist auch vielleicht etwas, was ich manchmal etwas vor mir herschiebe.
Sie sind da in so vielen Gewerken im Theater zugange. Hat es also alles in allem Sinn, dass aus nicht wenigen Dramaturgen Theaterintendanten geworden sind?
Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, es ist mittlerweile sehr üblich, dass Dramaturginnen und Dramaturgen Theaterintendanten werden. Ob das die beste Wahl ist, weiß ich nicht. Ich bin eigentlich ein Freund des Künstlerintendanten oder entsprechend der Intendantin, weil ich denke, dass die große Vision eigentlich bei den Künstlern verbleiben darf. Wobei es natürlich auch Fälle von tollen und großen Kuratoren gibt, das will ich gar nicht leugnen. Wahrscheinlich hat es eine gute Berechtigung, dass es beides gibt. Ich fände es nur sehr schade, wenn der Künstlerintendant aussterben würde. Und das ist im Moment so ein bisschen eine Gefahr. Und das könnte kommen, aber ich glaube noch nicht dran. Ich hoffe auch nicht drauf.
Wolfgang Behrens über den Theaterdramaturgen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Schönen Abend.
Gerne. Danke.
Noch ausführlicher erfahren Sie in der 38. Folge unseres Theaterpodcasts, was den Alleskönnerberuf des Theaterdramaturgen ausmacht.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Viktoria Eglau.
Der Direktor des British Museums in London, Hartwig Fischer, gibt seinen Posten im kommenden Jahr ab. Der Kunsthistoriker hatte die Leitung 2016 als erster Deutscher in der Geschichte des Museums übernommen. Nach 8 erfolgreichen Jahren an der Spitze von Großbritanniens wichtigster Kultureinrichtung werde Hartwig Fischer sein Amt 2024 aufgeben, teilte das Museum heute mit. Das British Museum gehört zu den bedeutendsten Museen der Welt. Bevor Fischer nach London berufen wurde, war er Direktor des Museums Folkwang in Essen und Generaldirektor der staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Nach anhaltender Kritik wird die Nürnberger Kirche St. Egidien die queere Ausstellung »Jesus liebt« mit Bildern des Malers und Filmemachers Rosa von Braunheim nicht weiter zeigen. Der Beschluss sei einstimmig gewesen, teilte der Gemeindepfarrer nach einer Sitzung des Kirchenvorstands mit. Zahlreiche Menschen hätten sich in ihrem religiösen Empfinden verletzt gefühlt. Rosa von Braunheim bedauerte das endgültige Aus für die Ausstellung. Er sagte im Bayerischen Rundfunk:
Ich fand den Pfarrer Zeitler, der das Ganze angeregt hat und die Ausstellung organisiert hat, sehr, sehr mutig. Und das war ein Versuch. Und es zeigt halt, dass die Kirche noch nicht reif ist für kritische Dinge.
Die Ausstellung »Jesus liebt« war erst am vergangenen Freitag im Rahmen der Pride Weeks des Nürnberger Christopher Street Days eröffnet worden. Die Bilder setzen sich mit Religion, Sexualität, Liebe und Tod auseinander und zeigen unter anderem explizite homoerotische Handlungen. Der Mitbegründer der Eagles, Randy Meisner, ist tot. Er starb im Alter von 77 Jahren, wie die Band in Los Angeles mitteilte. Meisner war der erste Bassist der Gruppe und hatte sie 1971 zusammen mit Glenn Frey, Don Henley und Bernie Leadon gegründet. Ein Gericht in Hongkong hat das Verbot eines Protestsongs zurückgewiesen. Der vorsitzende Richter lehnte einen entsprechenden Antrag der Hongkonger Regierung ab. Diese wollte die Ausstrahlung und Verbreitung von Glory to Hong Kong verbieten lassen. Das Lied gilt als Hymne der pro-demokratischen Bewegung in Hongkong. Es wurde während der Massenproteste gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone im Jahr 2019 geschrieben. Im Text werden Demokratie und Freiheit gefordert.
Jacques Herzog und Pierre de Meuron. Sie bauten ein Kraftwerk an der Themse in London zum Museum für zeitgenössische Kunst um. Weil auch der Anbau das Publikum anzieht wie das Licht die berühmte Motte, zeigt die Royal Academy eine große Schau über die Arbeit der Architekten. Sandra Pfister berichtet, dass aus Sicht der Briten klar ist, wie die Entwürfe der beiden Schweizer zu bewerten sind.
Mit der Tate Modern fing alles an. Vorher waren die Basler Architekten Herzog und de Meuron eine feine Architekturboutique mit vorwiegend Schweizer Kunden, sagt Vicky Richardson, Kuratorin der Ausstellung.
It put them onto the international stage.
Die Tate Modern hat sie auf die internationale Bühne gebracht. In den ersten Regalen der Ausstellung stehen nur Modelle von Projekten in der Schweiz. Und dann geht man um die Ecke und sieht, nach der Tate Modern kommen die internationalen Projekte. Da waren sie gefragt. Wie gefragt, davon künden Dutzende Miniaturen bzw. Arbeitsmodelle bekannter Prestigebauten. Im ersten Ausstellungsraum dicht in Regale gedrängt. Das Nationalstadion in Peking, auch Vogelnest genannt, die Elbphilharmonie in Hamburg oder auch die neue Nationalbibliothek in Israel, die im kommenden Jahr fertig werden soll. Sie erinnert an eine schwimmende Arche, vielleicht ganz passend in einer Zeit, in der viele Israelis hoffen, dass ihre arg strapazierte Demokratie doch noch gerettet wird. Wenn man sie hier alle nebeneinander sieht, auf Augenhöhe, die Modelle der bekannten Herzog und de Meuron Bauten im Playmobil-Format, dann kommt man ins Grübeln. Was ist hier eigentlich die gemeinsame Handschrift? Es gibt keine, sagt die Kuratorin. Sie haben diese fragende Haltung. Sie haben keinen wiedererkennbaren Stil oder ein bestimmtes Material, das man mit ihnen assoziiert. Sie gehen jedes Projekt wie ein leeres Blatt an, fangen von vorne an. Und tatsächlich wirken viele Teilmodelle von Wänden mit ineinander geschobenen Steinen aus himmelblauem Schaumstoff wie die Bastelarbeiten von begabten Schülern. Wie auch das scheinbar improvisiert zusammengeklebte Modell der Elbphilharmonie aus Pappkartonstreifen. Die Originalmodelle der ikonischen Werke, 20, 30, 40 Zentimeter hoch, sind ein gelungener Versuch, große Bauten greifbar zu machen in Räumen, die naturgemäß viel kleiner sind als sie selbst. Wir mussten ja Ersatz finden. In diesem Raum sind es die Materialien und Modelle, die am Ende übrig bleiben nach dem Designprozess. Und im zweiten Raum zeigen wir dieselben Gebäude, aber die werden in Filmen lebendig. Und wie lebendig sie werden. Im ersten Film sieht man Menschen, die die Architektur nutzen, die Herzog und de Meuron entwerfen. Sie stellen in der lichten Fabrikhalle von Ricola in der Schweiz Bonbons her. Sie keltern Wein auf einem Weingut in den USA, das die Architekten konzipiert haben. Sie arbeiten in Großraumbüros. Herzog und de Meuron schicken offenbar regelmäßig Filmteams los, die beobachten sollen, wie Menschen in ihrer Architektur leben. Und die Räume wirken wie Entschleuniger, wie in den alten Bullabü-Filmen, wo man minutenlang die Gesichter der Kinder lesen kann. Hier kann man die Architektur lesen. Vicky Richardson. Sie machen sehr langsame Filme, in denen sie Menschen beobachten, wie sie sich in den Gebäuden bewegen, arbeiten, leben. Sie sagen, Gebäude werden erst dann Architektur, wenn sie von Menschen benutzt werden. Dann werden sie lebendig. Noch lebendiger wird die Architektur im zweiten Film, der in der Ausstellung gezeigt wird. Gedreht wurde er in der Rehabilitationsklinik in Basel, wo Menschen nach Schlaganfällen oder anderen Unfällen wieder sprechen, gehen, essen lernen. Klinik bedeutet hier weder steril noch anonym. Die Architektur ist hier eine wichtige Therapeutin. Viel Holz und Glas, große Fenster mit Blick auf bepflanzte Innenhöfe oder Dächer, durch deren Luken Tageslicht ins Innere fällt.
They talked about, they had three words.
Als die beiden Architekten bei der Ausstellungseröffnung hier waren, hatten sie drei Wörter für das, was ihnen wichtig ist. Commons, Curiosity und Care. Also öffentlicher gemeinsamer Raum, Neugier und Fürsorge. Und damit meinen sie sowohl die Sorgfalt, die sie in die Architektur stecken, als auch, dass die Architektur für die Menschen und die Gesellschaft da ist. Im dritten Raum der Ausstellung kann man direkt eintauchen in das gerade entstehende Kinderkrankenhaus in Zürich. Wer sich eine App aufs Smartphone lädt, kann die Krankenzimmer und die Behandlungsplätze und die Treppen und Spielplätze auch virtuell betreten. Und das ist eine Freude. Ein Krankenhaus wie eine mittelalterliche Stadt, nur sauber und heller. Mit gemütlichen Quartieren, lichtdurchfluteten Höfen, runden, weich konturierten Begegnungsorten. Architektur, die heilt und dient. Bescheiden. So wie offenbar die beiden Gründer des Architekturbüros, Jacques Herzog und Pierre de Meuron, die sich seit der Grundschule kennen und jetzt mit jeweils 73 auch mit dieser Ausstellung den 45. Geburtstag ihres Architekturbüros feiern können. Zu Recht. Sie kriegen zwar offenbar Pickel, wenn man sie Star-Architekten nennt, aber verdient haben sie es, weil die Ästhetik ihrer Werke den Menschen dient.
Bis zum 15. Oktober in der Royal Academy in London die Schweizer Architekten Herzog und de Meuron. Laufbänder, das Markenzeichen von Theaterregisseur Ulrich Rasche. Brauchten die Schauspielerinnen und Schauspieler heute Abend auch besonders viel Kraft und Ausdauer in Salzburg für Rasches Inszenierung von Lessings Nathan der Weise? Vor der Premiere heute Abend auf der Perner Insel sagte Rasche über den Theaterklassiker:
Nathan, der als Jude in Jerusalem schlau genug ist und sich nicht entscheidet zwischen dem Judentum, dem Sultan, der den Islam verkörpert, und dem Christentum, würde sagen, dass der Toleranzgedanke im Zentrum des Stückes steht und somit auch den ganzen Abend kennzeichnet.
Für Fazit hat sich Christoph Leibold heute in Salzburg den Nathan angesehen. Wie hat Toleranz denn den Abend gekennzeichnet bei den Salzburger Festspielen? Konnte er anders als die Ringparabel in den Vordergrund stellen?
Die Ringparabel ist schon ein sehr, ja, auch hier zentrales Ereignis. Aber es ist tatsächlich so, dass die vielleicht nicht alles so stark überstrahlt. Oder man kann sagen, vielleicht wirkt sie gerade deshalb, weil das Drumherum sehr hart, sehr ausgestellt, sehr bitter, ist sehr, ja fast, man erlebt eigentlich starke Hetze um diesen Nathan herum. Nathan, der weiß, das hat ja auch sowas, er ist ja wirklich eigentlich, so viele neben ihm war, wegen dieser Ringparabel, dieser märchenhaften Erzählung, als eine gütige, als eine milde, weitsichtige Figur. Nur Valerie Ciplanova, die das hier spielt, wieso das eine Frau ist, da müssen wir vielleicht auch noch gleich zu reden drauf kommen, die spricht das ziemlich hart, die ist teilweise relativ ungeduldig, gleich wenn am Anfang ihre Tochter Recha erzählt, dass der Tempelherr sie gerettet hat und sie glaubt, es wäre ein Engel, dann hält sie ziemlich dagegen, Valerie Ciplanova als Nathan, gegen diese Schwärmerei, weil es einfach so anstrengend ist, in dieser Welt die Stimme der Vernunft zu sein, weil andere außenrum auch, gerade in dieser Ulrich-Rasche-Ästhetik, wo die Sätze ja, wie man das oft so kennt bei ihm, geradezu zelebriert werden, sehr ausgestellt sind und deshalb auch eine Härte kriegen, wenn der Tempelherr sagt zum Beispiel, der reiche Jude war mir nie der bessere Jude. Das steht natürlich so im Stück, aber das ist hier in einer Härte einem entgegengeschleudert, dass man eigentlich geradezu froh sein muss, dass diese Ringparabel dann noch kommt und da was entgegengesetzt ist. Also es ist alles andere als ein Wohlfühlabend.
Um auf den Anfang meiner Einleitung dieses Gesprächs zu kommen, hat Rasche sich wieder zu viel Sportgerät auf der Bühne entschieden?
Nee, hat er gar nicht. Also er hat sich ja, also natürlich, es wird auf einer Drehscheibe gespielt, ja. Also meistens sind es entweder Laufbänder oder eine Drehbühne. Wobei die Drehbühne jetzt zunächst mal eigentlich eine sich recht langsam dreht. Sie besteht aus verschiedenen Ringen, die können sich auch mal gegeneinander drehen. Aber es wird nicht, wie man das vielleicht von früheren Arbeiten, zum Beispiel die Räuber, die auf den Laufbändern waren, Schillers Räuber vom Residenztheater, damals groß gefeiert beim Theatertreffen in Berlin. Hier auf der Drehbühne, da könnte man auch marschieren, aber es wird eigentlich nicht marschiert, sondern es ist so eine Atmosphäre eher des, ja, des Schleichens, des geduckten sich Belauerns. Es ist sozusagen diese angespannte Atmosphäre, wie es im Prinzip vielleicht eigentlich heute noch in Jerusalem greifbar ist, wer schon mal dort war, wo einfach die Weltreligionen aufeinandertreffen und sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht grün sind. Und hier ist es mehr so eigentlich eine langsame Bewegung, kein großer, sozusagen nicht der Mensch in der Maschine eingespannt, sondern Figuren, die sich umlauern, umlagern, warten, was sagt der andere, wie reagiere ich? Also eine sehr angespannte Grundstimmung, irgendwo explosiv. Es gibt auch mal Chorausbrüche, aber das ist viel, viel weniger als in den Arbeiten, an die Sie jetzt denken und die viele so automatisch bei Rasche vor Augen haben. Und man muss sagen, er hat eigentlich in den letzten Jahren schon einige Arbeiten gemacht, die in diesem Sinne jetzt wieder Nathan stärker zurückgenommen waren. Das ist vielleicht auch eine bisschen verzerrte Wahrnehmung. Das ist gar nicht mehr immer so.
Sie haben gesagt, dass das jetzt in Salzburg kein Wohlfühlabend ist, dass Ihnen da viel Härte entgegengekommen ist. Nun steht Lessings Nathan ja durch seine Thematik seit 250 Jahren für eine gewisse Zeitlosigkeit. Wie sehen Sie unsere Welt jetzt in der Inszenierung wieder? Konnten Sie sie erkennen?
Ich glaube, da kann man eben drüber reden, wieso Nathan mit einer Frau besetzt ist. Ich glaube, Ulrich Rasche ist stark sozusagen auf Lessings Seiten und auf Nathans Seiten. Aber Nathan einerseits ein Jude, aber man kann auch sagen, er ist ein alter weißer Mann, der hier die Toleranz verkündet. Und allein schon zu sagen, wir setzen das einfach mit einer Frau, ohne dass Valerie Ciplanova das als Frau spielt, ist einfach mal diese zentrale Aussage jemandem anders in den Mund gegeben. Und wenn ich jetzt auch dieses Stück angucke, wie oft wird Nathan und gerade eben in dieser sehr gedehnten Sprechweise bei Ulrich Rasche, ich sag's nochmal, wenn die Sätze zelebriert werden, dann fällt das nochmal viel stärker auf, wenn immer alle eigentlich selten Nathan sagen und immer nur sagen, der Jude. Und dieses Stück arbeitet auch so stark, also nicht das Stück, sondern das Gesellschaftsgefüge, das Lessing da zeigt, arbeitet so stark mit Identitätszuschreibungen, vor allem natürlich Nathan gegenüber, aber auch der Tempelherr ist der Christ und Saladin ist der Moslem. Ja, und die schreiben sich sozusagen gegenseitig in diesen Identitäten fest. Und jetzt hier mit einer Besetzung zu arbeiten, die sozusagen nicht auf die Identität passt, sondern eine Frau spielt einen Mann. Allein das ist schon ein sehr heutiges, zeitgemäßes, anderes Statement. Auch der Tempelherr, der wird gespielt von Mehmet Ateşki, einem, ich nehme an, türkischstämmigen Schauspieler, man muss auch vorsichtig sein, der muss deshalb nicht automatisch Moslem sein, aber man assoziiert das und der ist aber bewusst als Tempelherr, als Christ besetzt. Also ich glaube, das sind so Zeichen, wo man sagt, man muss es heute ein bisschen anders drehen, die Ulrich Rasche da auch einsetzt.
Noch ein kurzes Wort, Sie haben die Titelrolle schon zweimal genannt, Valerie Czeplanowa. Es heißt bei den Salzburger Festspielen, vielen herzlichen Dank, denn sie ist kurzfristig eingesprungen. War das heute Abend zu merken?
Nee, überhaupt nicht. Also Judith Engel, die da spielen sollte, ist, glaube ich, krankheitsbedingt ausgefallen. Valerie Czeplanowa war damals Franz Mohr in den Räubern im Residenztheater. Sie war in den Persern bei Ulrich Rasche dabei. Also ich glaube, er brauchte hier eine erfahrene Spielerin, die seine Ästhetik kennt. Natürlich, man soll Schauspielerinnen und Schauspieler nicht dafür loben, wie schnell sie sich den Text merken können. Ich glaube, das ist natürlich trotzdem sehr sportlich dann gewesen. Aber sich sozusagen einzufinden in diese Ästhetik, man merkt da überhaupt nicht, dass die irgendwie fremdelt. Die hat sozusagen rasche Erfahrung und konnte das wohl sehr schnell abrufen, ohne dass sie jetzt irgendwie von der Stange geliefert hätte, sondern das hatte eine Härte, eine Klarheit, eben auch kein Kuschelnathan, also das war großartig und man hätte es nicht gewusst, dass sie eingesprungen ist, wenn man es nicht, also man hätte es nicht gemerkt, wenn man es nicht gewusst hätte, so muss ich sagen.
Theaterkritiker Christoph Leibold über Gotthold Ephraim Lessings Klassiker heute bei den Salzburger Festspielen. Tobias Wenzel hat die Zeitungsfeuilletons von morgen schon für Sie gelesen, deshalb gibt es in seiner Kulturpresseshow auch nur ein wirklich großes Thema.
Er sei einer der größten Kraftspender der deutschen Literaturgeschichte gewesen und außerdem ein Unruhestifter, schreibt Andreas Platthaus in seinem Nachruf auf Martin Walser für die Frankfurter Allgemeine. Man musste Sorge haben, als für dieses Jahr kein neuer Titel angekündigt war. Das Schreiben hielt ihn am Leben. Das und die unbezwingbare Neugier auf die Liebe. So Platthaus. Und weiter? Man hat oft gesagt, dass in Walsers Figuren mit ihrer geradezu verzweifelten Leidenschaft, die andere wiederum verzweifeln ließ, vor allem er selbst steckte, in den Männern genauso wie in den Frauen. Platthaus bescheinigt dem Schriftsteller allerdings auch Empfindlichkeit, Selbstgerechtigkeit, Rachsucht, die dazu geführt hätten, dass er sich zum Roman »Tod eines Kritikers« habe verleiten lassen, zur Abrechnung mit Marcel Reich-Ranicki. Walsers Frankfurter Dankesrede zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels sei oft missverstanden worden, urteilt Platthaus weiter in der FAZ. Aber seine argumentative Kunst habe mittlerweile vor allem darin bestanden, missverständlich zu sein. Dem scheint Roman Bucheli in der Neuen Zürcher Zeitung zuzustimmen, wenn er über Walsers Skandalrede schreibt. Seine Suada mündete in die keineswegs anstößige Aussage, Auschwitz eigne sich nicht dafür, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule zu werden. Mit dieser kruden Wortwahl aber machte er sich anfechtbar von zwei Seiten. Er unterstellte einem Juste Milieu den wohlfeilen Moralismus und erklärte zugleich seine eigene Empfindsamkeit zum Maßstab für eine angemessene Gedenkkultur. Natürlich gibt es auch andere Themen in den Feuilletons vom Samstag. Aber soll man angesichts von Walsers Tod wirklich zitieren, wie die Taz die durchaus interessante Kinderfrage, warum ist es im Tal wärmer als auf dem Berg, beantwortet? Oder den langen Artikel im Tagesspiegel über einen Architekten wiedergeben, der in seiner Freizeit mit Tiny Houses, Häusern mit weniger als 10 Quadratmetern, experimentiert? Nein, heute dann doch lieber zurück zu Martin Walser. Einen wahrhaftigeren Schriftsteller dieser Weltgegend, dieser sozialen Verhältnisse und dieser Zeit gab es nicht, lobt Thomas Steinfeld in der Süddeutschen Zeitung. Und dieser Satz gilt nicht, obwohl man zuweilen an Martin Walser zweifeln musste, auch an seiner Redlichkeit, sondern eben weil man zweifelte und noch immer zweifelt. In der FAZ erinnert sich Hubert Spiegel daran, wie Walser einmal nach einer Lesung in London tief gekränkt wegen eines Hotels gewesen sei. Walser ist im Carlton untergebracht, aber zu seinem großen Ärger ist es kein sündteures Ritz-Carlton, sondern irgendein anderes Carlton, ein Londoner Feld-, Wald- und Wiesen-Carlton. Spiegel vergleicht das mit einer Erinnerung an Günter Grass. 2005 war der als Wahlkämpfer für die SPD unterwegs. Das vorgesehene Hotel in einem sächsischen Städtchen sei nicht nur schrecklich gewesen, es habe dort auch keine Reservierung vorgelegen. Die einzige anwesende Mitarbeiterin des Hotels, eine Auszubildende, die noch nie vom Literaturnobelpreisträger gehört hatte. Der örtliche SPD-Kandidat verliert die Geduld und wird laut, schreibt Spiegel weiter in der FAZ. Sofort schneidet Grass ihm das Wort ab und tröstet die verschreckte Auszubildende. Alles werde sich klären und bis dahin sei er zufrieden, wenn er einen Kaffee und ein Stückchen Kuchen bekommen könne. Grass ist hochzufrieden, er hat die Prüfung glänzend bestanden. Aber gilt das auch für seine Begleiter? Grass schaut sie der Reihe nach an. Ob sie die souveräne Demonstration nobelpreiswürdiger Bescheidenheit wohl hinreichend zu würdigen wissen? Da bleibt nur noch zu hoffen, dass beide, Grass und Walser, nichts an ihrem Tiny House unter der Erde zu beanstanden haben.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel, das war Fazit mit Gabi Utke.